Wenn die Seele weint. Hoffnung für Menschen, die unter Abtreibungsfolgen leiden. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Mein Gast ist heute Anne Arthur. Frau Arthur ist Mitinitiatorin von Rahels Weinberg in Deutschland. Nach offiziellen Angaben entscheiden sich jährlich in Deutschland 135.000 Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch. Die Beweggründe dafür, die sind ganz vielfältig. Die eigene Lebensplanung gerät durch die ungeplante Schwangerschaft ins Schwanken. Ein Leben mit Kind ist im Moment nicht vorstellbar. Die finanziellen Rahmenbedingungen, die Arbeitsplatzsituation, die gesundheitliche Situation oder Schwierigkeiten in der Partnerschaft lassen Frauen ihre Schwangerschaft in Frage stellen. Und nicht selten werden vom Partner oder von den Eltern und Großeltern wird zur Abtreibung geraten, ja, wird ja sogar Druck ausgeübt. Offiziell sind es 135.000 Frauen, die sich jedes Jahr in Deutschland gegen die Schwangerschaft entscheiden. Fachleute, Lebensschützer, Menschen, die sich einsetzen für Menschen in Not, sagen, es sind weitaus mehr Frauen. Sie sprechen von 1.000 Abtreibungen am Tag. Viele Frauen wissen, eine Abtreibung ist etwas Endgültiges. Ein Schwangerschaftsabbruch kann das Leben einer Frau enorm beeinflussen. Und über die Folgen, darüber sind sich viele Frauen oftmals nicht im Klaren. Die Entscheidung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auf mögliche psychische und psychosomatische Folgen werden Frauen im Schwangerschaftskonflikt oft nicht direkt aufmerksam gemacht, wie mir beim Blick auf die Seite von Pro Familia gestern wieder aufgefallen ist. Heute sprechen wir mit Anne Arthur über die möglichen Folgen einer Abtreibung. Anne Arthur ist Mitinitiatorin von Rahels Weinberg Deutschland. In Amerika wird Rachel Zwinyard. Rahels Weinberg ist eine Initiative, die betroffenen Frauen Raum geben möchte, eine Abtreibung zu verarbeiten durch kompetente Hilfe im Traumaprozess hin auf den Weg der Vergebung und der Versöhnung. Und wir sprechen gleich ausführlich über diesen Weg der Trauer, wann und warum er gegangen werden sollte und über die neue hoffnungsvolle Freude am Leben. Und zuvor sprechen wir über mögliche Folgen der Abtreibung. Also mein Gast Anne Arthur, sie lebt auf Haiti. Jetzt ist sie uns aus Hilde zugeschaltet. Grüß Gott und guten Morgen. Herzlich willkommen, Frau Arthur.
Guten Tag, Frau Böhler, und guten Tag an alle Hörer. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich hoffe, wir haben ein gutes Gespräch über dieses schwerwiegende Thema.
Sie sind heute bei uns hier auf Sendung, weil Sie in den nächsten Tagen hier in Deutschland eine Rahels Weinberg Fortbildung mitleiten werden. Rahels Weinberg ist die weltweit größte Organisation für Heilung nach Abtreibung. Gründerin ist die US-Amerikanerin, Psychotherapeutin, Traumatherapeutin Dr. Therese Berg. Und eigentlich, Frau Arthur, kommen Sie aus dem kleinen Dörfchen Söde, das liegt bei Hildesheim. Sie sind aber mit Ihrem Mann, er war Haitianer, ist leider früh verstorben, sind Sie nach Haiti gegangen, wo Sie heute mit Ihren zwei Kindern und Ihren Enkelkindern als Großfamilie zusammenleben. Und Rahels Weinberg haben Sie selbst auf Jamaika kennengelernt. Was hat Sie denn bewogen, jetzt bei Rahels Weinberg mitzuarbeiten und heute sogar bei der weltweiten Verbreitung von Rahels Weinberg mitzuarbeiten?
Tja, manchmal wird man ja von Gott in eine Richtung geschoben. Ich habe eine Weile in Jamaika gelebt und gearbeitet. Der damalige Erzbischof von Kingston, der bat eine Freundin von mir, sie möge mit Rahels Weinberg beginnen. Die konnte dann nicht, weil ihr Sohn schwer krank wurde, und sagte, ja, dann musst du das machen. Okay. Und dann habe ich angefangen mit einer amerikanischen Gruppe, die das schon sehr lang und sehr erfahren macht, in Jamaika zu arbeiten, und habe dann auch die Ausbildung und die Weiterbildung mit denen gemacht. Und wir haben in Jamaika damit begonnen.
Und zu erwähnen ist vielleicht, dass die Initiatorin, also die Gründerin von Rahels Weinberg, Frau Dr. Berg, von Anfang an eng mit der Kirche zusammengearbeitet hat.
Ja, sie hat immer darauf gedrängt, dass wir von den entsprechenden Bistum anerkannt sind und dass wir damit arbeiten. Das hat nicht in allen Ländern und in allen Standorten immer sofort geklappt, weil das also dann auch sehr oft am Bischof hing, ob er wirklich davon überzeugt war, dass Frauen nach Abtreibung mehr als nur, in Anführungsstrichen, nur Vergebung brauchen, dass da psychotherapeutisch und spirituell manchmal noch Arbeit geleistet werden sollte. Aber es ist eben wunderschön, dass auch viele Reichelsweinberg-Standorte selbst vom Bistum mit Geldern unterstützt werden. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, wenn Priester und Therapeuten und Laien, Teammitglieder zusammenarbeiten, um den Eltern, Frauen, Männern, Großeltern von abgetriebenen Kindern zu helfen, wenn es mit der Lebenssituation schwierig wird.
Aber wie kann sich das äußern, wenn Frauen Schwierigkeiten bekommen nach ihrer Abtreibung?
Dazu muss man wissen, dass fast 3/4 aller Abtreibungen nicht unbedingt in der Entscheidung der Frau lag. Es wird immer propagiert, ja, mein Körper gehört mir und ich entscheide, was ich gerne möchte. Die Wahrheit ist, dass die Frauen aber sehr viel Druck ausgesetzt werden. Der erste Druck kommt meistens von dem Freund, wenn eben keine Ehe besteht, oder auch zu 37% vom Ehemann selbst. So nach dem Motto, wir können uns kein anderes Kind leisten oder wir wollen uns noch kein Kind leisten. Und wenn du das nicht tust, dann. Und wir haben auch nicht genug Geld und wir haben keine Möglichkeit und du musst weiterarbeiten. Oder du hast dein Studium noch nicht zu Ende und das geht alles nicht. Und es wird also auf die Frauen wahnsinnig viel Druck ausgeübt. Und die Mehrzahl der Frauen, die abtreibt, sind nicht frei in ihrer Entscheidung. Und das ist eigentlich schon ein ganz schlechter, eine schlechte Voraussetzung. Denn wenn ich mich gezwungen fühle, etwas zu tun, egal was es ist, das kennt man auch von Kindern, dann bin ich hinterher sehr unzufrieden. Und dann kommt dazu, dass viele Frauen durch das Erlebnis der Abtreibung eben doch sehr schockiert sind. Ihnen wird oft bewusst, sogar vielleicht schon, wenn sie dort auf dem OP-Tisch liegen, ich tue jetzt etwas, was ich nie wieder zurücknehmen kann. Es gibt sogar Frauen, die sagen also kurz vorher, nee, geben Sie mir keine Narkose, ich will doch nicht. Und werden dann zum Teil auch von dem Personal, den Krankenschwestern oder auch dem Arzt, beschwatzt. Ach Mädchen, jetzt liegst du da schon mal, also nun sei mal nicht albern, komm, wir machen das jetzt. Und solche Frauen werden dann hinterher sehr schlecht damit fertig. Es kann sein, dass also erstmal eine Erleichterung eintritt, das in Anführungsstrichen Problem ist erstmal gelöst. Und je mehr die Frau anfängt, das Erlebte zu verarbeiten, desto mehr Schwierigkeiten hat sie damit umzugehen. In den meisten Fällen ist es auch so, dass die Beziehung zu dem Mann auseinandergeht, weil der Boyfriend, der Liebhaber, der Lebensgefährte, der sagte, ich verlasse dich, wenn du nicht abtreibst. Und letztendlich geht dann oft die Beziehung doch auseinander, weil das Paar mit diesem Erlebten nicht fertig wird. Und die Frau eben auch sagt, ja, wenn der mich halt zu allem zwingt, dann mag ich mit dem auch nicht mein Leben verbringen. Und dann findet sie sich alleine wieder und dann tritt Trauer um das Kind ein und Reue, warum habe ich das gemacht und vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen. Und da gibt es ganz verschiedene Abstufungen, was dann passiert. Es gibt Frauen, die verdrängen das total. Das rutscht irgendwo ins Unterbewusstsein ab, aber sie haben dann andere Probleme. Manche haben körperliche Probleme, manche haben psychische Probleme, Depressionen oder Schwierigkeiten im Arbeitsplatz oder können plötzlich ihr Studium nicht zu Ende, ihre Ausbildung nicht zu Ende führen und schieben das jetzt aber nicht unbedingt auf die Abtreibung, sondern dann wird von allen möglichen Ärzten gesucht, ja, was ist denn mit dem Mädchen los? Und irgendwann kommt die Abtreibung zum Vorschein. Und das kann sogar 10, 20, 30 Jahre hinterher passieren. Die älteste Frau, bei dem ich es erlebt habe, war weit in den 80ern, die es völlig zur Seite geschoben hat. Und als ihr dann klar wurde, wo ihre vielen Sorgen und Probleme herkamen, dann erschien ihr plötzlich auch ihr Lebensweg ganz klar. Dann hat sie auch erkannt, jetzt weiß ich, warum damals das und das passiert ist. Und jetzt weiß ich, warum ich plötzlich mit meinem Mann nur noch Schwierigkeiten hatte. Weil es natürlich auch Männer betrifft. Wir haben zum Beispiel bei Rachel Weinberg auch sehr viele Männer, die zu uns kommen, die zum Teil dieser Mann waren, die gesagt haben, du musst abtreiben. Und die Beziehung geht auseinander, später heiraten sie, bekommen selbst mit ihrer Ehefrau dann ein Kind. Und irgendwann wachen die dann auf und sagen, meine Güte, das ist ja sowas Schönes und ich hätte eigentlich zwei haben können. Und dann tritt Reue ein und sie werden damit nicht fertig, dass sie der Auslöser waren, dass eben so ein Kind dann doch nicht geboren ist. Und sich dann überlegen, ja, wenn ich zu der Freundin damals gestanden hätte, dann hätten wir das ja vielleicht doch geschafft. Und vielleicht hätte ich dann eben Vater eines Sohnes, einer Tochter sein können. Und viele Männer werden damit überhaupt nicht gut fertig, haben auch depressive Störungen oder werden unsicher im Beruf. Manche suchen Psychotherapeuten, Psychologen auf und es dauert recht lange, bis die überhaupt irgendwo den Ansatz finden, was ist denn mit mir jetzt los?
Wie ist denn dieses Phänomen zu erklären, dass eine Frau oder auch ein Mann nach Abtreibung, also war eher die Frau, man spricht ja auch von schwerer Traumatisierung, schwerst traumatisiert ist?
Es ist halt eine Todeserfahrung. Und das machen sich viele Menschen vor der Abtreibung nicht klar, dass wirklich ein Tod geschieht. Das Kind ist dann eben tot und man kann es nicht rückgängig machen. Das ist nicht, dass man sich entscheidet, wir fahren in Urlaub oder fahren nicht in Urlaub. Na, dann können wir das nächste Jahr machen. Wenn man sich für Abtreibung entscheidet, wird einem an irgendeinem Punkt bewusst, das Kind ist gestorben. Deshalb hat man auch das Phänomen, dass Frauen meistens aus einer Abtreibungsklinik völlig verstört herauskommen. Viele weinen, andere sind wie versteinert und wissen also jetzt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, was sie fühlen, weil die bewusste Entscheidung, ich mache die Abtreibung und die Gefühle und das, was im Inneren der Frau oder des Mannes passiert, das wir haben eine Entscheidung getroffen, die Tod nach sich zieht. Das beeinflusst so einen Menschen unglaublich. Und das kann man ja nicht mehr rückgängig machen. Man kann nicht sagen, machen wir das nochmal. Man kann ein Kind nicht mehr mit einem neuen Kind ersetzen. Und leider wird das aber auch oft versucht. Es ist immer wieder der Fall, dass eine Frau kurz danach nochmal schwanger wird. Das ist fast so ein unterbewusster Versuch zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein neues Kind habe, dann kann ich das ungeschehen machen. Und oft ist es dann, dass sie sich in einer ähnlichen Situation befindet und dann sagt, ja, aber was habe ich denn jetzt gemacht? Ich kann das doch gar nicht kriegen. Und dann liegt die wieder auf dem Operationstisch. So kann man manchmal Frauen erleben, die 3, 4 Abtreibungen gehabt haben und dann hinterher völlig zusammenbrechen, weil die in eine Teufelsspirale reingeraten sind, aus der die sich selber nicht mehr befreien können. Viele suchen dann eben auch Gespräche mit Seelsorgern oder viele Frauen, die, wenn die gläubig sind, die gehen zur Beichte immer wieder und immer wieder und glauben aber eigentlich gar nicht, dass Gott ihnen vergeben hat. Und denken immer, ich bin ein schlechter Mensch, das kann man mir nicht vergeben. Und gehen wieder zur Beichte, erzählen das dem nächsten Priester, manchmal nicht demselben, sondern gehen zu einem anderen. Oder gehen zu einer Seelsorgerin oder gehen zu einer Psychologin und versuchen das aufzuarbeiten und trauen sich also selbst in einer Gesprächstherapie oft nicht zu sagen, warum sie sich so schlecht fühlen, sondern die vordergründigen Familienprobleme und so weiter werden durchgesprochen.
Und wie Sie selber ja gesagt haben, dass es oftmals auch nicht bewusst ist, dass die Beschwerden, die vielleicht da sind, vielleicht sogar Schuldgefühle, Trauer oder Zukunftsängste, manchmal gar nicht unbedingt mit der Abtreibung, unmittelbar mit dem Eingriff in Verbindung gebracht werden, oder?
Manche Frauen wachen in Anführungsstrichen auf, wenn sie zum Beispiel in eine Situation geraten, wo sie sich daran erinnern. Zum Beispiel kann man den Fall haben, dass die Frau das in einer anderen Stadt getan hat und dann auf der Fahrt in den Urlaub fahren die an dieser Klinik vorbei, in der Stadt, wo sie gar nicht lebt, wo sie nur die Abtreibung gemacht hat. Weil viele wollen ja dann weit wegfahren, damit das also ja keiner erfährt. Und plötzlich kommt's. Oh meine Güte, da habe ich mein Kind verloren. Das war hier. Und haben dann so ein Aha-Erlebnis. Jetzt weiß ich, warum es mir so schlecht geht. Oder sie hören eine Musik. Und es ist dann eine Musik, die dann immer in dem Wartezimmer gespielt hatte. Oder hören, viele Frauen können zum Beispiel hinterher keinen Teppich mehr saugen, weil das Geräusch vom Staubsauger ähnlich ist wie das Absauggeräusch bei der Abtreibung, wenn das eine Absauge, wenn da eine Absaugevorrichtung in Gebrauch war. Das heißt, es gibt Trigger, das nennen wir in Fachkreisen Trigger, die Erinnerung also Auslöser, daran, die Erinnerung wachruft und wo sie dann plötzlich sagen, ich glaube, das hat damit was zu tun. Und fangen dann auch zu weinen an, fangen an, darüber nachzudenken. Und das ist dann oft der Zeitpunkt, wo sie entweder, wenn sie schon Hilfe gesucht haben, zu dem Therapeuten sagen, ich glaube, das hat damit was zu tun. Mhm. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, mit wem hat man jetzt gesprochen. Oft ist es so, dass vielleicht ein Therapeut, der also mit Glauben oder so nichts zu tun hat, sagt, ach komm her, also das war das bestimmt nicht. Du hast dich mit deinem Mann gestritten und das ist der Auslöser und so weiter. Während andere sehr sensibel sind und sagen, okay, das kann durchaus sein. Und oft ist es dann so, dass solche Frauen anfangen zu suchen, wo gibt es Hilfe? Wo gibt es Menschen, die das jetzt verstehen können? Und viele suchen halt auch im Internet und dann stoßen sie vielleicht auf Rahels Weinberg.
Rahels Weinberg, eine Initiative gegründet, ausgehend aus den USA. Die Psychotherapeutin Therese Burke hat diese Initiative gegründet. Sie ist dazu gekommen, weil sie in ihrer Ausbildung mit Frauen, die Essstörungen hatte, zu tun hatte. Und dann ist sie bei einigen und vielen Frauen darauf gestoßen, als ein Grund der Essstörung eine zurückliegende Abtreibung ist. Und so hat sich Rahels Weinberg entwickelt. Sie arbeiten bei Rahels Weinberg mit. Anna Arthur ist unser Gast. Sie lebt auf Haiti, in Haiti, hat Rahels Weinberg Deutschland mitgegründet, ist uns heute aus Hildesheim zugeschaltet. Bei der Arbeit bei Rahels Weinberg geht es ganz viel auch um Trauerarbeit. Frau Arthur, warum Trauer? Worum trauern die Frauen?
Um ihr Kind, um ihr verlorenes Kind und eben auch oft um das Leben, was danach erfolgt ist. Oft sind sich Frauen am Anfang nicht so genau bewusst, was sie betrauern. Sie wissen nur, ich brauche Hilfe. Wie gesagt, Essstörungen, viele Frauen haben auch Tendenz, wenn es sehr schlimm ist, die Depression zum Selbstmord. Es gibt also nach einer Abtreibung ist eine 6-7%ige erhöhte Gefahr, dass eine Frau sich umbringt. Und wenn die Frauen an einem Wochenende am Freitag zu uns kommen, die sind meistens total unsicher, haben sogar Angst, weil sie denken, oh Gott, jetzt muss ich nochmal das alles durchsprechen oder muss dem mich stellen. Und sie sind sich gar nicht so sicher, was sie betrauern. Und wir führen sie dahin, dass man erstmal ganz vorsichtig sie ranführt an das Thema und sie auch die Geschichte erzählen lässt. Denn oft ist es so, dass Leute, die sehen, dass es den Frauen schlecht geht, die möchten gerne, dass es ihnen besser geht. Und dann sagen die, ach ja, das musst du jetzt vergessen und da musst du drüber weggehen. Und das war, weil deine Eltern dich gedrängelt haben. Und naja, und deine Eltern, da lebst du nicht mehr. Und das ist ja alles egal. Und den Frauen ist es eben nicht egal. Und wir lassen sie ihre Lebensgeschichte einfach mal aus ihrer Sicht erzählen und was sie erlebt haben und was überhaupt los war, ohne sie zu verurteilen, ohne Ratschläge zu geben, ohne sie zu drängeln. Jeder kann erstmal er selbst sein. Und da in Rachelsweinberg viele Menschen im Team mitarbeiten, die selber eine Abtreibungserfahrung bei sich oder in der Familie hatten, ist es auch so, dass die Menschen, die zu uns kommen, merken, wir verstehen die. Wir verurteilen die nicht. Wir geben keinerlei Urteil ab, wie ihr Leben verlaufen ist und was sie für Probleme und Schwierigkeiten haben. Und dann führen wir sie langsam an das Kind. Und dass sie das erste Mal wirklich oft über das Kind sprechen als Kind. Und eben ihnen auch klar wird, was immer gesagt wird, das ist ja nur ein Gewebeklumpen. Das ist denen in ihrem Herzen, wissen sie ganz genau, das war ja mein Kind oder das ist mein Kind. Und wir erlauben ihnen dann, über ihr Kind zu sprechen und eben auszudrücken, was sie jetzt fühlen. Und alleine dieses sich klar machen, was ich betrauere, ist nicht ein Ding oder kein Klumpen, sondern ich betrauere dieses Kind, was ich ja durch meine Entscheidung oder durch das Drängen anderer verloren habe. Und die Methode, die wir verwenden, ist eine Kombination aus Psychotherapie, aus Gespräch, aus spirituellen Übungen und es wird alles sanft vorgegangen. Vor allen Dingen, es wird niemand beurteilt, verurteilt. Wir arbeiten sehr vertraulich. Unsere Mitarbeiter haben absolute Schweigepflicht. Wir haben auch einen Psychotherapeuten dabei. Wir haben meistens einen Priester dabei oder wenn es eine nicht-katholische Einkehr ist, dann haben wir einen Pastor dabei. Und diese Kombination von verschiedenartigen Talenten, die da zusammenkommen, schafft ein Umfeld, wo sich die Männer und Frauen anfangen, immer mehr in sich zu gehen und in der Gruppe eben auch feststellen, anderen geht's genau wie mir. Ich habe immer gedacht, ich bin ganz alleine mit diesen Gedanken und ich habe gedacht, ich bin allein auf der Welt, der sich nur so fühlt und ich habe gedacht, jeder verurteilt mich und ich sehe, es gibt noch andere, denen geht es genauso. Und das alleine stärkt das Selbstbewusstsein der Männer und Frauen, die zu uns kommen. Wir haben auch viele Ehepaare, die zu uns kommen, die gemeinsam so eine Entscheidung getroffen haben und dann plötzlich viele Schwierigkeiten bekamen.
Oder wo der Partner sich entscheidet, ich gehe mit meiner Frau, die Entscheidung ist zwar vor unserer Beziehung gefallen, aber ich stehe ihr bei.
Ja, das ist wunderschön. Wir haben also oft Ehepaare, wo eines der Paare, entweder Frau oder Mann, nicht Mutter oder Vater des abgetriebenen Kindes ist, aber die merken, meine Frau oder auch mein Mann leidet so unter dieser damals getroffenen Entscheidung, dass ich ihm oder ihr jetzt beistehen will. Und das ist wunderschön, weil wir immer wieder von Ehepaaren hinterher hören, im Laufe der Monate und Jahre hat sich danach unsere Beziehung geändert. Weil das alles jetzt offen ausgesprochen ist, weil man sich aussprechen konnte, weil man miteinander darüber sprechen konnte und verstehen, woher das alles kam, sämtliche Schwierigkeiten und die Trauer, dass sie sagen, unsere Ehe hat sich geändert oder unsere Partnerschaft hat sich geändert. Wir haben auch schon verlobte Paare gehabt, die sagten, eigentlich wollten wir mal heiraten, aber ich glaube, wir trennen uns lieber, weil wir kommen darüber nicht hinweg. Und hinterher, nach der Rachelsweinberg-Einkehr, merken die, dass sich viele Probleme lösen, weil plötzlich auch die Augen geöffnet sind und die sagen, okay, ich habe so reagiert oder ich habe mich so verhalten, weil ich halt so getrauert habe. Und jetzt kann ich mein Kind akzeptieren, ich kann sagen, ich habe ein Kind gehabt, das ist nicht mehr, aber ich kann mit diesem Kind und mit dem Gedanken weiterleben. Wir machen doch dann auch am Ende der Einkehr eine Trauerfeier. Das Kind bekommt einen Namen und das finden wir immer sehr schön und da merkt man den Einfluss von Gott. Oft ist, bevor die Mutter oder der Vater die Kerze für das Kind anzünden, sagen sie dann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich glaube, dass das ein Junge oder ein Mädchen war. Aber komischerweise, in dem Moment, wo sie die Kerze anzünden, sind die sich ganz sicher und sagen dann, ich übergebe mein Baby Hans dem lieben Gott.
Mhm.
Und dann sind sie hinterher manchmal ganz erstaunt und sagten, ja, der Name für das Baby kam mir einfach so. Und das ist wunderschön. Und die Eltern sitzen dann um die Kerzen herum und die wollen dann meistens auch gar nicht mehr aufstehen. Die fühlen sich dann so in Frieden mit dem Gedanken, dass sie ihrem Kind einen Namen gegeben haben, dass sie auch mit sich selbst Frieden machen können. Und dieser Ablauf ist unwahrscheinlich wichtig, weil es oft in Beratungen vorkommt, oder wenn Frauen eine Telefonseelsorge anrufen, dann wird ihnen oft sofort als erstes sozusagen um die Ohren geschlagen, ja, du musst deinem Kind einen Namen geben und dann musst du darum trauern und dann wird es schon wieder gut. Nur so einfach ist das nicht. Man muss die Menschen erstmal an ihre Geschichte heranführen. Man muss sie ranführen, dass sie ein Recht auf Trauer haben, was ihnen ja oft verwehrt wird. Ein Gewebeklumpen betrauert man nicht. Aber wenn dir klar wird, das ist ein Kind, dann darfst du auch trauern. Jemand, der eine Fehlgeburt hatte, da sagen die Menschen um dich herum, ja, ach du Arme, ach, das tut mir leid, dass du dein Kind verloren hast. Wenn es aber eine Abtreibung ist, traut sich ja noch niemand darüber zu sprechen. Und wenn es einer erfährt, dann ist die Antwort meistens, ach, schieb das weg und dann ist gut, mach dein Leben weiter. Und deshalb ist es schwierig für jemanden zu sagen, okay, ich gebe meinem Kind jetzt einen Namen, wenn mich jemand da so einfach ad hoc daran führt. Ich muss aber erst mal lernen, was betrauere ich, wen betrauere ich. Ich muss lernen, mein Kind zu akzeptieren. Und ich muss durch eine Trauerphase hindurch oder auch durch eine Wutphase. Ich muss lernen, die Wut aufzuarbeiten, die ich auf mich selbst hatte. Warum habe ich das getan? Warum habe ich mich bequatschen lassen? Ich muss die Wut auf den Partner oder die Eltern oder wer auch immer mich dazu gebracht hat, das zu tun. Diese Wut muss ich aufarbeiten und das erlauben wir den Menschen. Wir haben Wutübungen.
Und das alles an einem Wochenende von 3 Tagen, weil Sie haben selber von Phasen gesprochen und viele Frauen haben ja schon jahrelang vorher gelitten. Sie sind sich schon längst darüber bewusst, dass das, was Sie da haben wegmachen lassen, kein Gewebe war, sondern wirklich ein Mensch. Vielleicht hat dieser Mensch Sie vielleicht sogar angesehen, weil Sie sich für eine Abtreibungspille entschieden haben oder dergleichen. Mhm. Aber Ihre Erfahrung ist, diese Phasen können am Wochenende durchlaufen werden.
Die Methode ist so ausgefeilt, dass diese Phasen an einem Wochenende durchlaufen werden. Und es ist immer wieder erstaunlich. Wenn man anfängt, Rachel-Weinberg-Methode zu lernen, dann sagt man sich, das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Und einer der Gründe ist natürlich auch, dass wir Gott einbringen. Mhm. Und wir Mitarbeiter in Rachel-Weinberg, wir betrachten uns als Instrumente. Wir schaffen den Rahmen, wir haben die Ausbildung gekriegt, wie man so etwas macht. Aber letztendlich ist es Gott, der in den Menschen wirkt. Und die Menschen merken das auch, dass da Frieden ist, dass sie an etwas rangeführt, an jemanden rangeführt werden, der größer ist als sie. Und wir machen natürlich auch eine Nachsorge. Wir telefonieren später mit den Menschen. Wir machen auch 6 Wochen später nochmal ein Nachsorgetreffen. Und wenn wir auch feststellen, dass jemand noch andere Probleme hat, an denen er zu knacken hat, weil irgendein Missbrauch im Spiel war oder weil sie in einer Partnerschaft leben, wo sie vom Partner geschlagen werden und so weiter, dann führen wir sie natürlich auch noch an andere Therapeuten oder Seelsorger heran, wo sie dann eventuell diese Dinge aufarbeiten können. Weil in manchen Beziehungen ist eben noch mehr aufzuarbeiten als die Abtreibung. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass man in einem Wochenende die Menschen in einen Heilungsprozess führen kann, mit dem sie dann selber gut umgehen können. Vergessen kann man das Erlebnis nie. Ich vergesse ja auch meine verstorbene Mutter oder meinen verstorbenen Vater nicht. Aber es ist ein Unterschied, wie ich mit dieser Trauer umgehe. Habe ich das Recht gehabt zu trauern? Habe ich das Recht gehabt, das aufzuarbeiten? Auch die Dinge, die man vielleicht mit seinen Eltern nicht so gut im Leben erlebt hat. Kann ich mit dieser Trauer dann irgendwann weiterleben? Und genau darum geht es, dass diese Menschen mit einer Hoffnung auf eine gute Zukunft weiterleben und nicht immer in diesem Loch stecken bleiben und sich immer um sich selber drehen, weil sie mit diesem einen Erlebnis nicht fertig werden. Und dieses Erlebnis aufzuarbeiten, das kann man eben in diesem Wochenende erreichen.
Dankeschön bis hierhin. Rachels Weinberg stellen wir Ihnen vor. Anne Arthur ist unser Gast. Sie ist Mitinitiatorin von Rachels Weinberg in Deutschland. Wenn die Frau weint, Hoffnung für Menschen, ja, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden. Rachels Weinberg, Wochenenden. Rachels Weinberg ist eine der weltweit größten Initiativen für Heilung und Abtreibung. Und es wurde gegründet durch Therese Burke. Sie ist US-Amerikanerin, Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Ja, und bemerkenswert ist, so habe ich es jetzt auch herausgehört, dass das Rachels Weinberg ja nicht nur eine Initiative ist, sondern hauptsächlich ein Heilungsweg. Der Betroffene, die unter den Folgen ihrer Abtreibung leiden, ob jetzt nun die Frau selbst, die diese Entscheidung, wie wir eben gehört haben, auch mehr oder weniger vielleicht auch unfreiwillig getroffen hat, weil sie unter Druck gesetzt wurde, oder auch Angehörige werden hingeführt, ja, auf einen sanften Weg des Trauerprozesses, ja, hin zum heilenden Wirken, ja, Jesu Christi, Gottes Macht. Er ist derjenige, der uns Menschen ja Heilung und Befreiung schenkt. Wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wenn in Ihnen etwas auch aufgebrochen ist, Erinnerungen wach werden, wenn Sie auch Menschen kennen, wenn Sie das Thema berührt, jetzt wäre Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit Anne Arthur. Sie können uns anrufen, Sie 089 ist die Vorwahl von München und dann 517 008. 008. Herzlich willkommen sind Sie auch, wenn Sie uns aus dem Ausland zuhören. Vielleicht nehmen Sie schon Internet in Anspruch und hören uns weltweit oder europaweit über Satellit, deutschlandweit über DAB+. Die deutsche Vorwahl wäre 0049. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anne Arthur von der Initiative von dem Heilungsweg. Rachels Weinberg in Amerika heißt es Rachel's Vineyard. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir stellen Ihnen die Initiative Rachels Weinberg vor, Hilfe für Frauen, für Menschen, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden. Rachels Einkehrwochenenden zur Heilung ja von emotionalen Spätfolgen einer Abtreibung. Sie werden mehrmals im Jahr durchgeführt. Frauen und Angehörige gehen durch einen Trauerprozess, durch den sie behutsam geführt werden, durch erfahrene Seelsorger und Therapeuten und Menschen, die selbst ja die Erfahrung gemacht haben einer schmerzlichen Abtreibung. Eine Methode, die neben dem chirurgischen Eingriff ja auch sehr oft gewählt wird, Frau Arthur, das ist die medikamentöse Abtreibung. Es handelt sich dabei, so sagt man ja, eher um eine schnelle Lösung. Wenn wir jetzt über die medikamentöse Abtreibung sprechen, da geht es uns jetzt nicht um die Pille danach, die rezeptfrei seit 2015 in der Apotheke gekauft werden kann und einen Eisprung oder auch die Befruchtung, je nachdem welches Präparat man erwirbt, verhindert, wenn es ungeschützten Geschlechtsverkehr gab. Wir wollen jetzt über die Abtreibungspille sprechen, die eingenommen wird, wenn schon eine bestehende Schwangerschaft, wenn sie beendet werden soll. Wer greift nach der Abtreibungspille und was sind oftmals die Gründe, Frau Arthur?
Die Abtreibungspille wird verkauft, in Anführungsstrichen, als die einfachere Methode. Es wird gesagt, okay, dann musst du in keine Klinik gehen, du brauchst keine Narkose und das ist ja alles ganz einfach. Bis zur 9. Schwangerschaftswoche und manchmal noch drüber hinaus wird die verschrieben. Und das ist ein Wirkstoff, der in 2 Dosen verabreicht wird. Das erste, was da wirkt, ist ein künstliches Hormon, Progesteron, das normalerweise die Entwicklung des Embryos stoppt. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut fängt sich an zu lösen und es wird immer gesagt, das ist dann wie eine Regelblutung. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht das leider ganz anders aus. Die Frau nimmt die erste Pille und dann dauert es relativ lange, bis irgendeine Wirkung danach eintritt, dass sie also wirklich anfängt zu bluten. Und wenn sie dann anfängt zu bluten, dann ist das oft mit sehr viel Schmerzen verbunden, heftigen Blutungen. Und es gibt Frauen, die uns berichten, also in meinem Badezimmer sah aus wie ein Schlachthof. Und das nach 2 oder 3 Tagen muss man dann also die 2. Dosis einnehmen, wo das Kind dann also wirklich ausgestoßen werden soll. Und bei jeder 4. Frau tritt das dann aber erst nach 24 Stunden und manchmal sogar länger ein. Es gibt Frauen, die haben 2 Wochen lang Blutung und manchmal mit so viel Schmerzen verbunden, dass sie also auch nicht normal funktionieren können. Und dieser Prozess dauert so lange und ist oft so schmerzhaft, dass sie also völlig verzweifelt sind und dann auch alleine bleiben. Man kann dann oft nicht arbeiten gehen, sondern man muss mit seinen Schmerzen zu Hause sein, ist sich selbst überlassen. Blutet wie wahnsinnig. Manche müssen auch zur Klinik gehen und dann doch ausgeschabt werden, weil es einfach nicht anders geht. Und dann haben sie eben doch eine Narkose und doch einen Krankenhausaufenthalt. Aber das Schlimmste ist eigentlich, wenn Frauen dann merken, der Embryo geht ab und haben den dann plötzlich in der Hand. Und dann stellen sie fest, mein 7, 8 Wochen altes Baby, mein 6 Wochen altes Baby hat ja Arme, hat ja Beine, hat Augen, schaut mich an. Und das ist oft so eine Schocksituation, weil einem total bewusst wird, ich habe mein Kind abgetrieben. Und dann wissen sie auch nicht, wohin damit. Mir sagte dann eine Frau, ich stand da und der Arzt sagt mir, ja, setz dich auf die Toilette und lass es da reinfallen. Aber es ist schon vorher in meine Hose gefallen und jetzt habe ich mein Kind in der Hand. Was mache ich denn jetzt damit? Ich kann das doch nicht in der Toilette wegspülen. Ja, und wo gehst du dann damit hin? Was machst du? Ich meine, das kannst du nicht im Garten vergraben, es ist ja kein Hund. Und sind völlig verzweifelt. Und wenn sie dann noch vielleicht nicht mal den Freund, den Mann oder eine Mutter oder eine Freundin oder jemanden dabei haben, sind die völlig verzweifelt. Ich habe davon gehört, von der Theresa Berg, dass es eine Frau gab, die hat tagelang auf der Toilette gesessen und konnte aus dem Bad nicht wieder raus. Die mussten also dann irgendwann Sanitäter holen, sie ins Krankenhaus, in eine psychiatrische Klinik bringen, weil sie also damit überhaupt nicht fertig geworden ist. Und die Frauen immer wieder sagen, das war das fürchterlichste Erlebnis, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Und sie sind halt völlig alleingelassen erstmal, weil sie haben sich ja entschieden, anonym, ganz privat abzutreiben. Richtig. Vielleicht wissen Angehörige gar nicht darum, Bescheid. Der Partner weiß nicht darum.
Richtig. Und wir sagen immer, das Heim, wo du dich ja heimisch und behütet und geborgen fühlen sollst, wird irgendwo zum Schlachthof. Du musst dann hinterher das ganze Blut wegtun, was dir an den Beinen runterläuft. Du musst dafür sorgen, dass also die Wäsche gewaschen wird hinterher in der Waschmaschine. Dein Badezimmer wird also nicht mehr zum Ort der Erholung, wo du nach getaner Arbeit eine schöne Dusche oder ein schönes Bad nimmst, sondern jedes Mal, wenn du in dein Badezimmer gehst, dann hast du das vor Augen, was da vorher passiert ist. Und viele Leute müssen auch umziehen. Die können ihre Wohnung nicht mehr ertragen. Die können ihr Bett nicht mehr ertragen. Die können ihr Badezimmer nicht mehr ertragen. Und wir sehen, dass leider das immer so als schöne, einfache Methode verkauft wird. Und das Unglück ist eben, dass das keine einfache Methode ist, dass das auch nicht sehr anonym ist, weil man sich meistens dann eben doch irgendwie Hilfe holen muss. Und das schockiert dann natürlich auch die Angehörigen. Man muss sich mal vorstellen, zum Beispiel ihre Tochter ruft sie an und sagt, Mama, komm mal ganz schnell, mir geht's ganz schlecht. Und man geht dahin und findet das Kind in so einem Zustand zu und wusste noch nicht mal, dass die Tochter schwanger war und muss jetzt stundenlang dabei stehen, bis das Baby dann abgestoßen wird. Da ist dann auch so eine ganze Familie völlig fertig. Und das ist dann eben keine einfache Situation. Und jetzt, leider kriegen wir solche Fälle jetzt immer gehäufter und immer wieder. Und ich muss sagen, diese Frauen sind unglaublich traumatisiert.
Danke bis hierhin. Wir haben jetzt Hörerin in der Leitung, die ich gerne begrüßen möchte. Eine Dame hat uns angerufen aus dem Taunus. Grüße Gott.
Ja, ich möchte nur ein kurzes, ganz schnelles Zeugnis geben, wenn ich das darf. Ja. Bin ich auf Sendung jetzt?
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich möchte dieses Zeugnis geben für die Frauen, die abgetrieben haben. Es ist kurz, was ich mache, aber es ist vollkommen vor Gott die Wahrheit. Ich habe abgetrieben. 14 Tage danach bin ich bei einem Essen gewesen und konnte nicht den Löffel zum Mund kriegen, weil ich so gezittert habe. Von dem Tag an habe ich so gezittert, dass ich nirgendwo mehr essen konnte. Und ich wusste auch, dass das von der Abtreibung kam. Ich konnte kein Glas Wein mehr trinken, weil der Stiel zu dünn war. Ich habe dickes Glas Bier genommen, dass ich umfassen konnte. Ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger, weil ich nirgends mehr essen gehen konnte. So habe ich gezittert. Ich habe haufenweise Valium genommen, um überhaupt meine Arbeit machen zu können und um überhaupt noch weitermachen zu können, ohne zu zittern. Es waren ganz schreckliche Jahre gewesen. Es ist die vollkommene Wahrheit. Ich bin jetzt selber aufgeregt, weil das wieder hochkommt. Aber dann bin ich, das muss ich kurz fassen, auf so langsamen Wegen zu Jesus gekommen. Und es ist ein Tag an meinem Leben gekommen, wo ich wusste, ich muss vor Gott das bekennen. Ich habe auf der Erde gelegen und gerufen, Herr, kannst du mir verzeihen? Ich bin eine Mörderin. Kannst du mir dies noch verzeihen und das noch verzeihen? Und als ich aufstand, hatte ich Frieden. Ich habe mir die Bibel gekauft, bin in die Bibelstunde gegangen. Und bis heute noch habe ich meinen Herrn Jesus lieb. Er hat mir vergeben und er hat mich geheilt. Das hat allerdings noch 7 Jahre gedauert, musste ich das Valium weiternehmen. Wenn eine festliche war, ein Fest bei uns zu Hause, eine Konfirmation oder so, ich habe immer vorher gebetet und Valium genommen, dass ich nur essen konnte. Und auf einmal ganz langsam brauchte ich kein Valium mehr. Ich habe nicht mehr gezittert. Ich habe kann überall in der größten Gesellschaft und muss das auch essen, ohne dass ich irgendwie mal zitter. Ich bin vollkommen geheilt. Aber es gehörte dazu, dass ich mich bei meinem Kind entschuldigt habe im Gebet, dass ich Gott eben auch gesagt habe, dass ich um mein Kind einen Namen gegeben habe. Und auch heute noch trauere ich um und bete für mein Kind. Ich kann nicht mehr weiter. Es ist die vollkommene Wahrheit. Ich wollte nur ein Zeugnis geben. Entschuldigen Sie, ich muss weinen. Wiederhören.
Dankeschön, dass Sie uns angerufen haben und dass Sie von Ihrem Weg der Heilung und auch der Versöhnung, der Vergebung durch Jesus Christus erzählt haben.
Ich kann das also absolut sehr, sehr gut nachvollziehen und bin glücklich für Sie, dass Sie diesen Weg mit Jesus gehen konnte und er Sie da durchgeführt hat. Es ist auch schön, dass ich jetzt weinen musste, weil Weinen ist auch ein Akt des Heilens. Wenn wir weinen können und darüber trauern können, und dann ist es auch möglich, weiterzuleben. Diese Dame hat genau das erlebt, was also die meisten erleben, die zu uns kommen, in ganz verschiedenen Formen. Bei ihr hat sich das durch das Zittern geäußert. Andere Menschen können keine silbernen Autos mehr fahren, weil sie in einem silbernen Auto zur Abtreibung gefahren sind. Mhm. Es passieren die seltsamsten Dinge in den Menschen und manche können es nicht damit zusammenbringen. Diese Dame war sich von Anfang an darüber klar, dass es mit der Abtreibung zu tun hat. Und war eben auch fähig, darauf hinzuarbeiten. Sie wollten mich was fragen.
Wunderbar ist, dass wir einen verzeihenden Gott haben und dass sie Jesus begegnen ist. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste Hörerin. Eine Dame hat uns erreicht. Guten Morgen, grüß Gott.
Grüß Gott, ich möchte nun doch sagen, dass ich die Rita aus Leinefelde bin und abgetrieben hat in Heiligenstadt im Eichsfeld. Es liegt jetzt schon 30 Jahre zurück und ich möchte gerne fragen, die eigentliche Ausrede meiner Abtreibung war, es durfte meine Familie nicht wissen. Und soll ich heute nach 30 Jahren meiner Familie noch davon erzählen? Meine Eltern sind schon gestorben, aber ich habe noch 5 Geschwister. Ich habe es verheimlicht.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns unsere Teilnehmer immer wieder stellen. Und es ist so, manchmal ist es sehr gut, das mitzuteilen, weil man auch selber damit jetzt umgehen kann und eben auch das Bedürfnis hat zu sagen, also ich habe noch ein Kind und das ist im Himmel. Dann kann man das auch mit den Geschwistern teilen. Wenn man aber vielleicht Verwandte hat, die das vielleicht nicht gut aufnehmen würden, dann kann man sich auch dadurch schützen, dass man sagt, also von mir aus erzähle ich das nicht. Wenn vielleicht mal die Sprache darauf kommt, dann würde ich euch das erzählen. Allerdings ist es auch schon vorgekommen, dass Frauen mir sagten, ich wollte das eigentlich meiner Schwester oder meiner Mutter gar nicht erzählen. Und dann kam mal irgendwie ein Artikel in der Zeitung oder ich habe mal was gehört. Und dann sagten die, naja, das geht ja vielen so und mir auch. Und plötzlich guckten sich alle an und sagten, wie, du hast auch abgetrieben. Und dann entsteht ein Familiengespräch, was sehr heilend sein kann. Oder wo der eine den anderen zur Heilung bringen kann, wenn er nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Also da würde ich mal vielleicht ein bisschen meine Geschwister sondieren, ob die vielleicht mehr verständnisvoll sein könnten oder nicht. Aber viele Frauen, die bei uns waren, sagten dann eben so wie sie auch, ich will das jetzt rauslassen, ich will wissen, das darf jeder wissen, dass ich abgetrieben habe, dass ich ein Kind hatte, das ehrt auch mein Kind als Person, so wie meine Eltern verstorben sind, so ist mein Kind verstorben und dazu stehe ich. Und das finde ich sehr schön und ich finde es sehr befreiend. Also ich weiß, dass seitdem viele Leute wissen, dass Abtreibung in meiner Familie vorgekommen ist, kann ich so offen damit umgehen und kann auch so offen mit Rachels Weinberg da arbeiten und auch darüber öffentlich sprechen, weil das Geheimnis gelüftet ist. Und ein Geheimnis zu lüften ist immer sehr befreiend. Ich muss nicht mehr drum rumreden. Ich muss das nicht mehr verstecken. Ich brauche mich nicht herauszureden. Das ist so gewesen. Das ist Teil meines Lebenslaufes. Das ist geschehen. Ich habe das aber auch verarbeiten können und ich kann offen drüber reden. Da würde ich Sie einladen, sich vielleicht ein paar Gedanken dazu zu machen. Und was ich natürlich immer sage, jeder, der uns hört, der uns zuhört, der über uns liest, jeder ist auch eingeladen, sich bei uns zu einem Wochenende anzumelden und zu sagen, lass mich doch meine Vergangenheit aufarbeiten und Frieden finden. Und in dem Moment ist es auch ganz einfach, darüber zu sprechen. Hat Ihnen meine Antwort ein bisschen geholfen?
Ich habe meiner Tochter das schon mitgeteilt und ich habe mich richtig erschrocken, als sie sagte, du wolltest wohl das Baby nicht. Dann ist mir erst mal bewusst, dass es ein Baby war. Fand ich süß.
Ja. Okay. Ja, und das ist also wunderschön, dass Ihre Tochter das weiß, weil jetzt können Sie ganz offen mit ihr darüber reden, dass sie ein Geschwisterkind ist. Wir haben es auch oft festgestellt, dass wenn man Kindern das erzählt oder erwachsenen Kindern das erzählt, dass oftmals eine Antwort kommt, komisch, ich habe immer irgendwo gewusst, da war noch ein Kind. Mhm. Das ist ganz seltsam. Wir wissen nicht warum, aber das kommt immer wieder vor.
Gut. Auch alles Gute für Sie, Gottes reichen Segen, behüt Sie Gott. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Sie haben uns aus Nürnberg erreicht. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht, und zwar war das 68. Ich war verheiratet und ich habe dann gemerkt, dass als Periode ausbleibt und so weiter, und bin dann zur Frauenärztin, und mein Mann hat unten gewartet im Auto. Und wie ich runtergekommen bin und ihm gesagt habe, ich bin schwanger und so, hat er mir dann gleich entgegengeworfen, du bekommst das Kind nicht, denn sonst hänge ich mich auf. Und das war so schlimm. Ich wurde überall rumgeschleppt. Auch bei Pfuschern und so. Und das war ganz schlimm. Und dann hat die Schwester dann dazu geholfen, dass ein Arzt dann gefunden wurde. Und ihr Freund ist dann zu dem Arzt mit hin und hat dann noch erzählt, dass ich fremd gegangen bin, obwohl ich doch niemals das gemacht habe und meinen Mann so geliebt habe. Und dann wurde das gemacht. Und ich war gar nicht bei mir. Ich musste vorher Tabletten nehmen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Mhm. Und auch, glaube ich, noch Narkose bekommen. Ich weiß gar nichts. Und dann war der Freund wieder da. Und mein Mann, der war ganz weit weg dann unten gestanden vor dem Haus. Und dann sage ich, warum bist du nicht gekommen? Ja, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Und dann hat er was ganz Scheußliches gesagt. Der Arzt hat gesagt, ich muss mich ausruhen, und er hat gesagt, damit die im Geschäft nicht merken, gehen wir jetzt spazieren. Und ich hatte furchtbare Schmerzen danach und musste dann den nächsten Tag dann ins Geschäft. Da hat durch Zufall dann ein Kollege dann gesagt, ich habe dich beim Frauenarzt gesehen. In dem Moment bin ich so arg erschrocken, weil mein Mann gesagt hat, du darfst niemandem was sagen. Da habe ich dann Kontrollzwänge dann bekommen, und die habe ich bis zum heutigen Tage noch. Und mein Mann sagte dann, ich habe dann gesprochen und erfahren, dass wenn du wieder schwanger wirst, dann kostet es nicht mehr so viel, dann ist es billiger, auch wenn wir verheiratet sind. Ist das nicht furchtbar?
Oh, ja. Unser Mitgefühl ist mit Ihnen, Frau Arthur.
Solch eine Geschichte geht uns immer ganz nah, aber das ist auch wieder eine typische Geschichte, dass eine Frau gezwungen wird, dass also zum Teil auch sichergestellt wird, dass sie wirklich das tut, und dann aber davon Abstand genommen wird und gesagt, also ich will damit nichts zu tun haben, und die ganze psychische Last bleibt auf der Frau. Mhm. Es ist auch normal, dass sie während der Abtreibung einen völligen Blackout hatte, weil in dem Fall ist eine Frau so voller Angst und so geschockt, was ihr passiert und was ihr angetan wird von anderen, dass statt sie zu schützen als werdende Mutter, wird sie durch solche Zwänge in solche Situationen gebracht, dass also das Gehirn regelrecht ausschaltet und man keine Wahrnehmung mehr hat. Wir hören es immer wieder, dass jemand sagte, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, ich weiß auch nicht, wie ich da weggekommen bin, ich weiß nur eins, ich wurde bewacht wie ein Hund, dass ich also auf gar keinen Fall eine eigene Entscheidung treffen konnte oder weglaufen konnte, sondern ich bin dazu gezwungen worden. Und wie gesagt, das kommt dann immer wieder vor für den Mann. Aber das war ja ganz einfach, ne? Das können wir auch nochmal machen. Mhm. Und die armen Frauen sind dabei in einem Zustand der völligen Hilflosigkeit. Und was da eben psychisch auch angetan wird, nicht nur dem Körper, sondern der Psyche und der Seele, ist sehr, sehr schlimm. Und das ist also eine wirklich sehr traurige Geschichte. Ich kann immer nur sagen, ich möchte wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, dass solch eine Frau zu uns kommt und dass wir mit ihr arbeiten können und ihr Erleichterung verschaffen.
Und die Geschichte in einem geschützten Raum erzählt werden darf und gewürdigt wird.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ihr Schmerz gewürdigt wird und auch das Verhalten anderer Menschen nicht entschuldigt wird und eben sie ihre Trauer und auch ihre Wut rauslassen darf. Denn zum Beispiel auch die Kontrollzwänge hinterher, das ist ja völlig normal. Wenn ich so vergewaltigt werde, denn das ist ja eine Vergewaltigung, ich bin dahin geschleppt worden und musste auch hinterher noch aushalten, dann ist es normal, dass ich hinterher den Versuch mache, mein Leben ständig kontrollieren zu wollen. Denn damit mir sowas nicht nochmal passiert. Das ist ein Selbstschutz. Das geht Hand in Hand. Und die meisten Frauen haben solche Mechanismen, wo sie hinterher irgendwo die Kontrolle behalten wollen. Die fangen eventuell auch an, ihre eigenen Kinder zu kontrollieren ständig oder haben Angst um ihre Kinder, dass denen nichts passiert, weil jetzt haben sie eins verloren und dann, wenn dann später ein Kind geboren wird oder schon andere Kinder da sind, dass sie also übermäßig diese Kinder beschützen wollen, entweder indem sie ständig kontrollieren oder andere Frauen sind gar nicht fähig, sich richtig um die existierenden Kinder zu kümmern, weil sie sagen, okay, ich kann dich nicht mehr lieben als das Kind, was ich abgetrieben habe, weil das hätte ich ja auch lieben sollen oder müssen oder wollen. Und das ist eben auch die Wahrheit, dass die meisten Frauen sagen, ja, ich wollte ja eigentlich mein Kind und ich liebe ja eigentlich mein Kind. Es gibt Frauen, die haben sich schon unwahrscheinlich gefreut, dass sie schwanger sind. Und wenn sie es dann ihrem Freund oder Ehemann erzählen, kriegen die diese kalte Dusche, dass der dann sagt, ja, also kommt gar nicht in Frage. Wie denn? Und dann sollen die plötzlich einen Schalter umlegen, okay, heute habe ich mein Kind geliebt und morgen soll ich mein Kind hassen und es wegtun, weil du das nicht willst. Dass das nicht unberührt in einer Frau ist, das ist völlig normal, das hinterlässt Spuren. Und diese Spuren ziehen sich durch das ganze Leben. Denn diese Dame hat 1968 abgetrieben und bis heute leidet sie darunter. Und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, wenn Sie es irgend möglich machen können, kommen Sie zu uns. Wir wollen Ihnen wirklich gerne helfen. Dazu möchte ich auch sagen, dass es möglich ist, dass jemand, der also vielleicht nicht alle Kosten tragen kann, auch eine Kostenreduzierung bekommen kann, wenn es ein Härtefall ist, wo man helfen muss.
Hören wir noch mal, wie es der Dame in Nürnberg?
Ich habe 2009 habe ich dann einen Geschäftskollegen getroffen und der hat mir empfohlen, dann ich soll beichten gehen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann einen Pater gefunden, der hat mit mir ein Ritual gemacht, mit dem Kind auch Kerze so angezündet, wie Sie es gesagt haben. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, ich habe mein Kind im Arm. Und wie ich dann rausgegangen bin von ihm, auf einmal dann höre ich mein Kind dann, meine Mami hat mich doch lieb, zu den anderen Kindern sagen und ist rumgehüpft und hat gesagt, ich habe es gemerkt, als ich in ihren Arm lag. Und dann sage ich, ja, Michelle, ist mir plötzlich der Name gekommen, ja, deine Mami hat dich sehr lieb. Da habe ich dann gewusst, das war eine ganz große Gnade. Und ich kann auch immer jetzt mit meinem Kind so reden. Das ist wunderschön.
Dankeschön, dass Sie uns das jetzt auch noch erzählt haben und uns daran haben teilhaben lassen. Alles sehr Gute schön. Für Sie, Gottes reichen Segen, herzliche Grüße nach Nürnberg.
Ja.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende der Sendezeit. Es waren sehr, sehr bewegende Anrufe. Wenn die Seele weint, Hoffnung für Menschen, die unter Abtreibungsfolgen leiden. Anna Arthur, Sie sind mein Gast heute hier in der Lebenshilfe. Sie haben mitgeholfen, dass die Initiative Rachels Weinberg hier in Deutschland möglich ist. Christiane Kurpek hat die Gesamtverantwortung. Noch ganz kurz, Frau Arthur, die Sendezeit ist schon vorangeschritten. Rachels Weinberg-Wochenenden gibt es in Deutschland an verschiedenen Orten?
Ja, wir haben mittlerweile drei verschiedene Standorte in Fulda, in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland. Die Hörer und Hörerinnen sind sehr eingeladen, sich bei uns zu melden und anzumelden. Die können unsere Website, wir haben eine Homepage, www.rachelsweinberg.de aufrufen oder uns eben anrufen. Sie sind auch mit Radio Horeb verlinkt, haben Sie mir bestätigt, Frau
Mähler. Genau, www.horeb.org oder Sie rufen den Radio Horeb Hörerservice an, liebe Zuhörer.
Genau. Und wir würden uns freuen, wenn die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, sich melden und Hilfe suchen. Denn es ist sehr schwer, ganz alleine damit fertig zu werden. Danke allen, die angerufen haben. Das waren sehr, sehr schöne Zeugnisse, die wir da gehört haben. und sehr typisch für das, was Menschen durchmachen nach einer Abtreibung.
Dankeschön. Alles Gute auch für Sie und Ihre Arbeit, für das gesamte Team. Was sagt man nach so einer Sendung? Ich bin berührt, ich bin sehr betroffen. Es ist ein Thema, das einfach unter die Haut geht, vor allen Dingen, weil so selten darüber gesprochen wird, selten bis nie, dass es Frauen gibt, die wirklich unter den Folgen einer Abtreibung leiden, die unter dem Post-Abortion-Syndrom leiden, nämlich einer Traumatisierung, einer Belastungsstörung nach einem traumatischen Erlebnis, die einhergeht mit den unterschiedlichsten Folgen, die körperlich sein können, die psychisch sein können. Ärzte weisen oftmals nicht darauf hin oder im Anamnesebogen gibt es oftmals, taucht die Frage überhaupt nicht auf, ob einmal eine Frau sich gegen eine Schwangerschaft entschieden hat. Sie finden Hilfe nach Abtreibung bei Rachels Weinberg, Hoffnung für Menschen, die unter Abtreibungsfolgen leiden. Die gibt es, einen Weg der Heilung. Mit Ihnen gehen die Mitarbeiter von Rachels Weinberg. Informationen dazu bekommen Sie bei unserem Radio Horeb Hörerservice unter der 08328 921 110. Heute Abend um 23 Uhr im Nachtprogramm wird die Sendung wiederholt. Das können Sie empfangen über Kabel, Satellit. Vielleicht haben Sie auch schon ein DAB Plus Radio, schalten Sie ein. Eine CD können Sie sich auch bestellen oder die Sendung herunterladen. Nehmen Sie gerne unser kostenloses Podcast-Angebot in Anspruch. Der Herr segne und behüte Sie, das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.